Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Heute mit Christian Grasse und
direkt neben mir die wie immer charmante und gut gekleidete Christine Watti. Hallo.
Ja, was machen wir heute in dieser Sendung? Also gedacht haben wir, mit folgenden Themen könnten wir sie bestimmt hinterm Ofen hervorlocken, wie man so schön sagt. Bombendrohung bei Germany's Next Topmodel, Bahn und jetzt Kita-Streik oder immer noch das verpasste Champions-League-Finale der Bayern. Ich meine, da kann man sich doch mal richtig aufregen, empören, da kann man dafür oder dagegen sein. Das sind super Themen.
Ja, das stimmt, Christine, da muss ich dir recht geben, aber damit werden wir uns nicht beschäftigen, denn wir haben uns entschieden, das Thema Überwachung heute zu thematisieren.
Echt? Mm. Überwachung? Ist ja aufregend. Ich meine, wollen wir nicht doch was von diesen anderen Sachen?
Nein, wollen wir nicht. Denn wir haben uns überlegt, wir könnten darüber reden, warum die Überwachung und auch beziehungsweise warum die Empörung darüber so faktisch gar nicht vorhanden ist.
Stimmt.
Obwohl ja so frische Beispiele existieren, wie zum das BND-NSA-Kooperations-
Konstrukt,
muss man ja fast sagen. Das ist alles so gering, die Empörung darüber. Und wir können auch darüber reden, dass Netzaktivisten, Politiker, Journalisten und Künstler mit unterschiedlichsten Mitteln versuchen, dieses Thema Überwachung abseits dieser trockenen Nachrichtenmeldung, die wir ja kennen, in unser Bewusstsein zu schaufeln, möchte man fast sagen.
Na gut, okay, ich sehe schon, das ist natürlich auch ein gutes Thema, wird auf jeden Fall auch richtig aufregend versprochen, denn ich sag nur, habe ich in der Vorschau gerade gesehen, Penisse und Nacktbilder spielen auch bei den neuen Narrativen für den Überwachungsskandal
eine
Rolle.
Nicht von uns, keine Sorge.
Nee, natürlich nicht von uns. Und ein kleines bisschen Germany's Next Topmodel gibt es auch in dieser Sendung und ich kann einfach nur zusammenfassen, sagen, das alles wird ihr Leben verändern.
Oder auch nicht. Aber auf jeden Fall wird es Musik geben, das steht auch schon mal fest. Los geht's mit einer Mischung aus R&B und Elektropop. Die wird uns von Shoes Off aus Los Angeles serviert. Am Mittwoch haben nämlich die Amerikaner ihr drittes Album im Netz veröffentlicht. Kiss the Television heißt es. Also küsse das Telefon, das, den Fernseher. Mensch, ich bin schon ganz durcheinander. Wir hören den Opener, Enveloper. Der eröffnet nicht nur das Album, sondern auch diese Sendung.
Und ich hoffe, die haben auch noch ein paar Küsse fürs Radio übrig.
Bestimmt.
Es gibt eine aktuelle Frage, die scheint so unbeantwortbar wie die nach dem Sinn des Lebens oder danach, warum der Bus kommt, wenn man gerade eine Zigarette angemacht hat oder wieso es nachts kälter ist als draußen. Okay, Spaß beiseite und doch dann her mit der ernsten Frage, Christian.
Ja, die lautet, warum Warum empört das Thema Überwachung eigentlich so wenig? 2 Jahre ist es mittlerweile her, dass Edward Snowden der Welt das Ausmaß der globalen Überwachung durch die NSA und auch ihre Partner enthüllt hat. Seither folgt Skandal auf Skandal. Wir kennen sie alle. Aktueller Höhepunkt, der Streit um sogenannte Selektoren. In diesem Monat wurde ja bekannt, dass eine Spähliste mit zigtausenden Suchbegriffen von der NSA ins System des Bundesnachrichtendienstes eingeschleust wurde. Die sogenannten Selektoren eben. Und scheinbar wussten BND-Mitarbeiter aber wohl doch mehr als zunächst behauptet.
Und all das, was wir Ihnen hier erzählen, kennen Sie natürlich. Das hat aber so neben ein bisschen Oh und Oje im Allgemeinen, abseits natürlich von Netzaktivisten und anderen engagierten Menschen, wenig zur Folge. Denn am Ende, geben wir es zu, schlafen wir nachts alle neben unseren Smartphones und freuen uns natürlich über jeden technischen Fortschritt.
Ja, ich auch, muss ich sagen, manchmal. Aber keine Bange, wir kommen jetzt nicht mit der Spaßverderber-Moralkeule daher. Wir wollen aber dennoch darüber sprechen, auf welche Art und Weise man dem Thema Überwachung näher kommen kann. Darüber machen sich nicht nur Netzaktivisten und Politiker Gedanken, sondern auch Künstler und Journalisten. Die sind auf der Suche nach neuen Erzählformen und auch nach künstlerischen Mitteln, mit denen man der Bevölkerung das Thema Überwachung wieder ins Bewusstsein bringen kann. Jule Hoffmann verschafft uns einen Überblick.
Our main story tonight.
Der britische Komiker John Oliver startete in seiner satirischen Nachrichtensendung Last Week Tonight Anfang April einen Versuch, die Leute wachzurütteln und interviewte Edward Snowden zum Thema Penisbilder.
Well, the good news is there's no program named the Dick Pic Program. The bad news is they are still collecting everybody's information, including your dick pics.
Wir werden überwacht bedeutet genau das. Jeder kann dich nackt sehen. John Oliver machte diese Metapher für sein Publikum anschaulich. Angesichts der hohen Bedeutung und Dringlichkeit ist das wichtiger denn je. Und so entstanden in jüngster Zeit viele neue Projekte von Künstlern und kreativen Medienmachern, die den Menschen am eigenen Leib zu erklären versuchten, was die Überwachung für sie bedeutet. Das Spektrum der Mittel ist breit. Es reicht von investigativer Reportage, Leaken von Dokumenten, bis hin zu subversiven Aktionen von Konzeptkünstlern und interaktiven Formen. Alle sollen die Rezipienten fühlen lassen, was längst Tatsache ist: die ständige Überwachung im Netz.
Wir wollen Ihnen zeigen, wie Ihre Daten gesammelt und zu Geld gemacht werden. Lassen Sie uns die Tracker tracken.
Do Not Track ist eine interaktive Web-Doku-Reihe, an der die Fernsehsender Arte und BR beteiligt sind. Die Reihe will seinen Zuschauern anhand von deren eigenen Daten zeigen, wer sie im Internet überwacht. Die ebenfalls interaktive Webdoku NetWars ist ein gemeinsames Transmedia-Projekt von Filmtank, Arte und ZDF, das behauptet, es wüte schon lange ein Cyberkrieg. In sarkastisch überspitzter Art manövriert Schauspieler Nikolai Kinski den Zuschauer durch das digitale Minenfeld.
These are all machines. Miniature robots scanning your computer, testing for leaks. Nothing really sophisticated, just your run-of-the-mill data phishing. But believe me, these little robots can hurt you. Let's see how vulnerable you really are.
Supernerds ist ein transmediales Überwachungsschauspiel, das Ende Mai im Schauspiel Köln Premiere haben wird. An einem Abend wird die Geschichte mehrerer Netzaktivisten und Whistleblower erzählt. Und zwar als Theaterstück, Fernsehsendung, im Radio und online zugleich. Dabei interagieren nicht nur die verschiedenen Formate. Die Zuschauer, sowohl im Theater als auch vorm Fernseher, werden mit einbezogen und sollen so hautnah erleben, was die Enthüllungen von Whistleblowern für sie bedeuten.
Jule Hoffmann über Ideen für neue Erzählformen der Überwachungsskandale, die uns aufmerksamer für das Thema machen sollen. Wir wollen uns jetzt mit einer weiteren künstlerischen Idee beschäftigen, die das Thema Überwachung authentisch erfahrbar machen will, so zumindest das Ziel, das Überwachungsexperiment U-Turn. Ausgedacht hat sich das die Schauspielerin und Regisseurin Christiane Mudra.
Ja, mit ihr haben wir auch gesprochen. Zunächst aber Moritz Metz über U-Turn, ein Projekt, das 2014 Premiere hatte und im März nochmals wiederholt wurde und das tatsächlich schon beim Zuhören für Gänsehaut sorgt. Unser Reporter Moritz ist in die Welt von Verfolgung und Überwachung eingetaucht und wurde dazu auf eine Tour durch die Stadt geschickt, die ihm selbst ziemlich schnell unheimlich wurde.
Es ist ein ganz normaler Frühabend an der Invalidenstraße in Berlin, ganz nah am Hauptbahnhof und dem Hamburger Bahnhof. Touristen, Menschen, die von der Arbeit nach Hause gehen und Autos, die im Stau stehen. Ich warte hier an einer Stelle, die mir per E-Mail genannt wurde und habe mein Handy angeschaltet und Tatsächlich läutet's. Ja.
Herr Metz?
Ja?
Herr Metz, an dem Schild in Ihrer Nähe finden Sie einen Hinweis.
Gut. Okay, hinter dem Schild ist tatsächlich eine Plastiktüte aufgehängt. Ein Umschlag ist da drin. A4 und eine kleine Taschenlampe. Funktioniert.
In dem Umschlag finden sich verschiedene Papiere und Instruktionen, wo ich als nächstes hingehen soll, zu einer Brücke.
Ich bin da jetzt mal hingelaufen, habe währenddessen noch die Zettel studiert, die mit in der Mappe lagen. Das sind so Gesprächsprotokolle über Stasi-Verhöre und aber auch Informationen, wie viele Handys heutzutage so abgehört werden. Und tatsächlich hängt jetzt hier an diesem Brückenpfosten eine Klarsichthülle mit einem weiteren Zettel.
Die Schnitzeljagd läuft ab wie neulich beim Kindergeburtstag meiner Tochter. Nur dass hier Informationen dabei sind zum obersten Gericht der ehemaligen DDR, an dessen Gebäude ich gerade vorbeilaufe und wie viele Todesurteile dort gefällt wurden. Dann wieder ein Anruf.
Mein Telefon läutet wieder.
Ja? Ihre Tochter ist nicht erreichbar. Es geht ihr gut.
Woher wissen die, dass ich eine Tochter habe? Ich habe schon wirklich das Gefühl, mich verfolgt jemand, wenn ich mich jetzt hier so umdrehe. Ich laufe auch mittlerweile so komisch gehetzt.
Es wird langsam dunkel in Berlin-Mitte. Die Umschläge leiten mich zu weiteren Stationen. Auf den Zetteln Recherchen und Originaldokumente zu Geheimdiensten, Stasi, NSA, BND, Mossad, Interviews mit unschuldig Überwachten wie einer Frau, die am Flughafen festgehalten wurde. In einer dunklen Gegend von Plattenbauten, auf deren Dächern seltsame Antennen stehen, läutet wieder das Telefon.
Ja?
Herr Metz, an der Bushaltestelle warten Sie, bis Sie konkrete weitere Anweisungen erhalten.
Ich warte an einer Bushaltestelle. Eine Minute, zwei, fünf. Je mehr Zeit vergeht, desto unheimlicher werden die wenigen, eigentlich unauffälligen Passanten.
Dass man nur ein Fahrradfahrer mit einer defekten Speiche, die ein bisschen klappert.
Plötzlich tritt in Windeseile ein Mann auf mich zu und steckt mir einen Kopfhörer ins Ohr.
Jetzt ist er wieder mit dem Fahrrad verschwunden.
Beim Weiterlaufen höre ich einen Radiobeitrag des Kollegen Falk Steiner. Es geht um den NSA-Untersuchungsausschuss, der kürzlich tagte, und um die Rolle des Bundesnachrichtendienst. Am Ende eines Fußwegs öffnet sich der Blick auf ein monströses Bauwerk.
Diese Ansicht des Gebäudes kannte ich noch gar nicht. Das ist die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes und von hier hinten sieht es wirklich enorm groß aus.
Ich soll jetzt einmal um das öffentlich präsente BND-Raumschiff herumlaufen. Ganz allein im Dunkeln erblicke ich auf einer Parkbank eine Person mit Maske.
Guy Fawkes, also der Mann mit der Anonymous-Maske.
Die Überwachungsgeisterbahn nimmt an Fahrt auf. Ich soll nun die U-Bahn nehmen, in den Stadtteil Wedding. Viele Passagiere wirken wie Schauspieler.
Verlassen Sie den U-Bahnhof in Wedding am Ausgang in Richtung Fahrtrichtung, überqueren Sie die Müllerstraße, gehen Sie in den Park hinein. Auf dem Schild am Ende des Weges finden Sie eine Nachricht.
Warten Sie dort.
Da warte ich also.
Es ist stockfinster im Park, nur ein paar Laternen leuchten gelb. Wieder vergehen die Minuten.
Herr Metz?
Ja? Plötzlich packt mich eine Hand am Oberarm.
Kommen Sie mit.
Der Mann trägt Jeans und Kapuzenpulli. Mit festem Griff zieht er mich hinter ein automatisches Gittertor. Wir laufen eine dunkle Einfahrt herunter.
Das Krematorium Wedding.
In einem unterirdischen Saal ist ein Verhörtisch aufgebaut. Ich werde auf einen Hocker gesetzt. Eine Schreibtischlampe blendet mein Gesicht und schützt das des Überwachers. Sein Blick fixiert mich, ein Machtspiel. Nach einer Viertelstunde Stille werde ich allein gelassen. Auf dem Tisch hinterlässt der Mann eine Akte, es sind meine Online-Spuren. 4 Seiten Fotos, registrierte Domains, Schulbildung, Wohnadresse, Reisen, Social-Media-Kontakte, Teilnahme an Demonstrationen, Aussagen gegen Überwachungstechniken. Zielperson ist Reporter und Mitarbeiter bei Breitband und fällt dort auch immer wieder durch kritische Beiträge auf.
Hallo.
Dann erlöst mich Regisseurin Christiane Mudra aus dem Krematoriumskeller. Wie bei jeder Theaterpremiere gibt es danach einen Umtrunk mit den Machern. Ich treffe auch meinen Verhörspezialisten und erfahre, er hat mich nicht nur abgeführt, sondern von Anfang an ständig beschattet, verfolgt, überholt auf offener Straße. Ich habe es nicht bemerkt, aber gefühlt.
Tja, gefühlt. Moritz Metz über Christiane Mudras Überwachungsexperiment U-Turn. Eine Idee, wie man das Thema Überwachung Menschen nahe bringen kann. Und man kann sich gut vorstellen, wenn es dann spürbar ist, also wenn man es fühlt, dann spätestens fängt auch etwas in uns an, sich dagegen zu wehren. Mehr vielleicht, als wenn wir einfach nur in der grauen Theorie von Überwachung und von solchen Prozessen erfahren.
Ja, und genau über diesen Ansatz, also das abstrakte Thema Überwachung erfahrbar und spürbar zu machen, habe ich vor der Sendung mit Christiane Mudra gesprochen. Ich habe sie zuerst gefragt, warum es ihrer Meinung nach bisher künstlerisch und medial gar nicht so richtig gelungen ist, in der breiten Masse ein Bewusstsein und auch eine Empörung für das Thema zu schaffen.
Ich denke, zum einen leben wir in einer sehr lauten Zeit mit einer enormen Informationsüberflutung, sodass man dazu neigt, glaube ich, die Dinge, die einen nicht unmittelbar ständig beeinträchtigen, die man spürt am eigenen Leib, ganz greifbar, zu verdrängen. Das ist so das eine. Und das ganze Überwachungsthema ist natürlich sehr virtuell. Da steht jetzt nicht jeden Morgen ein Mann mit Schlapphut vor der Tür, den man dann dauernd sieht oder so. Sodass ich glaube, dass viele Leute das einfach aus dem Grund verdrängen. Dann glaube ich, gibt es sehr viele Leute, denen das technisch noch ein großes Mysterium ist. Also da bin ich der Meinung, braucht es noch ganz starke Aufklärung. Und dann glaube ich, dass die meisten Leute, das ist eine klassische Antwort, die mich inzwischen in den Wahnsinn treibt, dass Leute sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Und ich glaube, an diesem Satz, der ganz fatal ist, muss man ansetzen. Denn ob man was zu verbergen hat oder nicht, das ist einzig und allein eine Frage des Settings. Diese Umstände können sich ganz schnell ändern, wenn ein Mensch auf einmal eine Persona non grata wird.
Mhm. Welchen Ansatz haben Sie konkret gewählt und wie haben Sie sich dem Thema genähert, vielleicht auch von der Recherche angefangen?
Das Ganze basierte eigentlich auf der Idee, dass mich interessiert hat, was macht so eine Erfahrung mit Menschen? Also ein Mensch, der über längere Zeit überwacht wurde und das wusste, was macht dieser Eingriff in die Privatsphäre mit Menschen? Das war die eine Seite. Und die andere Seite war, wie operieren Dienste, was wird da konkret gemacht, was ist interessant? Und mit diesen Fragen habe ich Interviews geführt mit Betroffenen und mit ein paar ehemaligen Mitarbeitern von verschiedenen Diensten. Und das war so die Recherchegrundlage. Und natürlich habe ich mich mit technischen Möglichkeiten und so weiter beschäftigt in verschiedenen Ländern. Das Ganze hat zur Grundlage in erster Linie die Bundesrepublik, die DDR, Syrien und die USA. Und es geht da überhaupt nicht um einen politischen Kontext. Es geht einfach um das Phänomen in erster Linie.
Sie haben gerade schon vorhin gesagt, dass die Überwachung heute, die mit den modernen Mitteln im Internet durchgeführt wird, die kann man eigentlich nicht vergleichen mit klassischen Überwachungsmethoden. Sie haben auch gesagt, ja, man sieht halt nicht den Mensch mit Schlapphut, man ist nicht ständig umgeben von einem präsenten oder einem omnipräsenten Überwacher. Der ist halt in der Form unsichtbar. Welche Gemeinsamkeiten sehen Sie aber denn dennoch im Vergleich zu früheren Überwachungsmethoden, im Vergleich zu heute vorherrschenden?
Also heutzutage ist es natürlich und auch früher, es ist also bis ein Mensch wirklich eine Live-Observation bekommt oder wirklich jemand sich Telefonate bei einer Telefonüberwachung anhört, das ist ein unglaublicher personeller Aufwand. Das ist vielleicht ein Ding der Beruhigung auf eine Art. Aber dass Sachen einfach für lange, lange Zeit gespeichert werden, ich glaube, da leben wir jetzt wirklich in einer völlig anderen Dimension, sodass jetzt mal fiktiv gesprochen, in 10 Jahren auch auf ein Gespräch zurückgegriffen werden kann, wenn es denn, oder zumindest auf die Verbindungsdaten, wenn es denn gewollt ist.
Das klingt jetzt so danach, als würden sehr viele Daten erhoben werden, was ja der Fall ist. Also es klingt so nach so einer Metaebene, nach einer gesellschaftlichen Ebene, die sich sehr schwer auf eine individuelle Ebene herunterbrechen lässt. Aber genau das tun Sie ja oder haben Sie getan mit dem Stück U-Turn. Warum haben Sie diese individuelle Ebene gewählt?
Weil ich der Meinung bin, dass Dinge, die man erlebt, die man erfährt, einem ganz anders in Erinnerung bleiben als Sachen, die ich passiv konsumiere. Und gerade bei diesem doch relativ virtuellen, ja schlecht fassbaren Thema, dass man einfach mal sieht, dass sich ein Mensch wirklich einfühlen kann in so eine Situation, die ja die meisten Menschen unter uns nicht wirklich betrifft in ihrem Leben. Aber im Rahmen dieser globalen Datenerfassung, dass jeder mal weiß, wie greifbar er wird in dem Moment, wo man die Daten über ihn erhebt, wie vorhersehbar und wie plastisch er für einen Mensch am Computer wird. Mir ging das ja so. Wir haben ja Akten recherchiert über jeden Zuschauer. Also jeder Zuschauer wurde quasi vorab gescannt von uns. Und wir haben eine Akte über ihn erstellt, bevor wir ihn getroffen haben. Und ich war mit der Zeit immer schockierter, weil ich mir die Leute sehr, sehr gut im Vorfeld schon vorstellen konnte und nie überrascht war, wem ich da jetzt die Hand schüttle. Und das war wirklich ein Schockeffekt, also sowohl für uns als auch für die Zuschauer.
Wie waren denn die Reaktionen der Personen im Nachhinein? Also das, war das tatsächlich ein Spiegel, den die dann vor sich hatten und sie waren selber davon so stark überrascht, wie gut dieses ja, digitale Spiegelbild ist?
Naja, es gibt natürlich ein paar Leute, die haben das sehr gut im Griff, ihre Online-Präsenz. Die googeln sich auch regelmäßig selbst. Die waren dann eher amüsiert. Wobei es eigentlich bei jedem einen Punkt gab, wo er gemerkt hat, ups, da habe ich was vergessen. Das war mir nicht klar, dass das so im Netz steht. Aber es gab auch wirklich Leute, die waren sehr, sehr schockiert. Ich kann mich erinnern, es gab jemanden, der hatte noch seinen Hochzeitsplan von vor 8 Jahren mit wirklich allen Beteiligten, mit Handynummern der Trauzeugen und so weiter im Netz stehen. Es gab Leute, die hatten uralte Untermietanzeigen von vor 8 oder 10 Jahren aus einer ganz anderen Stadt noch online. Das sind so Dinge, das sind so Digitalleichen, die wir gefunden haben. Und wir haben uns natürlich sehr gefreut über solche Goodies.
Welche anderen Methoden oder vielleicht auch Erzählformen können Sie sich denn vorstellen, um dieses Thema Überwachung in eine größere gesellschaftliche Debatte zu bringen?
Also ich habe immer mehr das Gefühl, auch bei den Dingen, die ich jetzt, also an allen möglichen Online-Projekten oder anderen Theaterproduktionen, die es gibt zu dem Thema, dass man nicht umhinkommt, mit den persönlichen Daten des Menschen, des Einzelnen, des Teilnehmers oder Zuschauers, ich würde eher Teilnehmer sagen, zu arbeiten, damit das Thema greifbar wird für jeden Einzelnen. Weil die Fakten, die haben wir aus der Presse. Was theoretisch möglich ist, das haben wir. Aber ich glaube, wir neigen alle dazu, diese Themen dann doch irgendwann zu vergessen, zu verdrängen, im Detail durcheinander zu bringen. Es sei denn, man hat einen sehr, sehr persönlichen Anknüpfpunkt. Eigentlich haben wir ja relativ greifbare Diktaturerfahrungen in Deutschland. Deswegen ist es mir ein völliges Rätsel, warum Leute diesen Transfer nicht machen können zwischen einem Grundrecht, Persönlichkeitsrechten, die hier verletzt werden, und der Möglichkeit des Missbrauchs. Und sei es jetzt durch die Wirtschaft oder sei es durch die Politik, dass man auf diese Sachen aufpassen muss und früh schreien muss, denn die kommen nicht wieder, wenn wir sie einmal verloren haben.
Sagt die Schauspielerin und Regisseurin Christiane Mudra über ihren Ansatz, Überwachung spürbar zu machen. Vielen Dank für das Gespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das Projekt U-Turn versucht ja eben genau das zu schaffen, uns hineinzuführen in eine überwachte Welt, damit wir wissen, wovon wir eigentlich reden, wenn wir von Überwachung sprechen.
Ja, und Christiane Mudra sagt zu diesem Themenkomplex ja auch, dass sie immer der Satz ziemlich wütend macht, ich habe ja nichts zu verbergen. Und da wollen wir gleich noch ansetzen hier in Breitband. Wenn wir über Narrative von Überwachung sprechen, dann müssen wir auch noch mal die Protagonisten näher beleuchten, nämlich die Überwacher und uns. Also haben wir durch unser Verhalten auch etwas mit dieser Entwicklung zu tun. Darum geht's gleich. Erst kommt aber Musik, The Lost Cavalry mit Farrah Farrah.
Two rain and shouts, woke up late, thereabouts. Thick, heavy fog in the air. Out on the streets, people move fast and loud. Soaked through our hair. Abandoned shops, clouds of hair, be still and full. Motorways creak with the load. There's not much we can do. Jump the barriers at the station. Catch the last train out of town. It's time to believe ourselves. We'll stay and fight or run. It's our decision now. Some fun.
breath in a cold old church. 100 years of calm resting inside. Close all the doors and I might be closer. Keep the heat outside and the stars wrap around the sky. It's time to believe ourselves. We'll stay and fight or run. It's our decision now. So now let's have some fun.
Farah Farah von The Lost Cavalry aus London, hier bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Und genau hier beobachten wir ja seit Jahren die Netlabel-Szene, also Labels, die die Musik ihrer Künstler ausschließlich digital und frei im Netz veröffentlichen. Und seit mittlerweile 5 Jahren macht das Netlabel Eardrums Pop genau das. Und zum 5-jährigen Jubiläum gibt es nun eine Download-Compilation. High Five heißt die. Und da sind satte 38 Songs drauf. Download-Links gibt es wie immer bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und jetzt Butter bei die Fische. Oder auch, was haben wir eigentlich mit allem zu tun? Denn natürlich, wir können uns ja empören über Überwachung. Oder wir können uns darüber empören, dass sich keiner empört. Also die Empörung hoch zwei quasi. Aber vielleicht sind die Fronten ja gar nicht so klar im Sinne von, da sind die bösen Überwacher und hier sind die armen Überwachten, nämlich wir.
Festhalten kann man auf jeden Fall, dass kollektiv betrachtet kaum Empörung existiert. Aber warum eigentlich? Und welche Rolle spielt die Gesellschaft und ihre vorherrschenden Erzählformen für die Entwicklung von Überwachung? Diese Fragen hat unsere Kollegin Vera Linz mit dem Berliner Kulturwissenschaftler Stefan Willer besprochen. Häufig hört man ja nämlich die Formulierung, die da oben überwachen uns. Aber lässt sich das Zusammenspiel von Überwachern und Überwachten tatsächlich so einfach beschreiben?
Ich glaube tatsächlich, dass wenn man sich genauer ansieht, wie Überwachung funktioniert und wie vielleicht auch, um das mal mit Michel Foucault auszudrücken, das Überwachungsdispositiv funktioniert, man tatsächlich von dieser Oben-Unten-Ordnung doch ziemlich wegkommen muss. Also wenn man es denn machtkritisch sozusagen denken möchte, dann muss man, glaube ich, auch den Begriff von Macht hinterfragen, der, und das wäre nun, glaube ich, eine zentrale Überlegung von Foucault gewesen, nicht einfach mit Herrschaft gleichzusetzen ist, sondern eben auch eine bestimmte Macht über sich selbst bedeutet. Und ich glaube, die ganze Überwachungstechnologie ist derartig dezentral, dass das mit dem Oben und Unten eben wirklich nicht mehr so einfach ist. Und gerade wenn man an sowas denkt wie Self-Tracking, Identity-Tracking, also die ganze Idee des Quantified Self, da haben ja sehr viele Individuen auch ein großes Interesse. Also wenn es um Gesundheits-Selbstüberwachung geht, tatsächlich Daten über sich selbst zu erheben und dann auch weiter zu vermitteln. Und da geht es, glaube ich, auch nicht immer nur um Gesundheitsoptimierung, die man auch bleiben lassen könnte. Es geht ja auch zum Beispiel um die Überwachbarkeit von chronischen Krankheiten, von schweren Krankheiten. Und da ist es vielleicht dann auch nicht so einfach zu sagen, was ist jetzt hier eine gute und was ist eine schlimme Entwicklung.
Aber welche Geschichte, welche Figuren, welche Helden bräuchten wir denn, um dieses Thema mal aufzubrechen und ein höheres Bewusstsein oder ein kritisches Bewusstsein darüber zu erlangen?
Die klassische Dystopie von Überwachung, wenn man jetzt von Orwell in 1984 mal ausgeht, stellt, glaube ich, doch gerne einen Einzelnen in den Mittelpunkt, der möglicherweise zunächst mal in dieser Verblendung befangen ist und dann irgendwann erwacht und möglicherweise eine ganze Bewegung anführt oder von dem man diesem Einzelnen dann zeigen kann, wie er tragisch scheitert an diesem Versuch, sich zu emanzipieren. Und davon gibt es ja auch nach wie vor eine Menge Literatur. Wenn ich jetzt eben an diesen Roman denke von Dave Eggers, The Circle, wo es eine Protagonistin gibt, die in dieses Großunternehmen, das dann tatsächlich totalitär wird und den ganzen Staat, sozusagen die ganze Welt geradezu umgreift, die dort hineingezogen wird, sehr fasziniert ist und dann irgendwann zu erwachen scheint, aber am Ende eben doch nur beflissen diesem Unternehmen zuarbeitet. Ich frage mich, ob das tatsächlich so funktioniert. Das ist gegen diesen Roman ja auch häufiger eingewendet worden, dass er es vielleicht so einfach macht. Also ob die eine Zentralfigur tatsächlich ein Identifikationsangebot noch sein kann.
Was wären denn Alternativen?
Wenn ich nochmal bei den neueren und amerikanischen Romanen bleibe, die Romane von Daniel Suarez, Demon und Freedom, also ein Doppelroman, das wäre vielleicht so ein Gegenbeispiel. Da geht es tatsächlich darum, eine groß angelegte Überwachung eigentlich eher als was Terroristisches darzustellen, etwas extrem Staatsfeindliches, das zunächst mal von den den Regierungsstellen, mit denen man sich eher zu identifizieren geneigt ist, bekämpft wird. Und nach und tatsächlich im Verlauf dieser langen Erzählung dreht sich das Ganze mehrmals hin und her und man bekommt mehr und mehr mit, dass tatsächlich auch die staatlichen Organe totalitär sind. Und da gibt es eine Fülle von Personen, die auch fortwährend die Fronten wechseln und ihre Loyalitäten ändern. Und vieles davon ist tatsächlich auch in einer Weise gearbeitet literarisch, dass man vielleicht eher an sowas wie Computerspiele denkt, also der Versuch, selbst durch eine unübersichtliche Handlung hindurch zu manövrieren und keinen übergeordneten Erzähler zu haben, der eh schon weiß, was richtig ist.
Das, meinen Sie, wäre wirkungsvoller oder würde diese Sache adäquater darstellen?
Es könnte, glaube ich, in einer Weise kompliziert werden, dass man eben auch merkt, dass das literarische Interesse selbst oder das fiktionale Bewusstsein, um das jetzt mal nicht nur auf die Literatur zu beziehen, eben nicht einfach Teil der Lösung ist, also etwas, was aufklären kann und den Vorhang beiseite reißt und dann sieht man, was da für eine Maschinerie im Hintergrund ist, sondern etwas, was auch Teil des Problems ist.
Das heißt, wir werden dadurch auf unsere eigene innere Widersprüchlichkeit zurückgeworfen, die Sie eingangs schon erwähnt haben?
Ich denke, dass das jedenfalls die Aufgabe der Kunst in diesem Zusammenhang sein müsste. Also nicht einfach nur zu identifizieren, da sind die Feinde und nun heißt es irgendwie sich aufmachen und dieses System beseitigen, sondern tatsächlich einzusehen, dass wir mit unseren Selbsttechnologien, um dieses Foucault'sche Wort nochmal zu verwenden, eben ganz entschieden mit im Spiel sind und uns überlegen müssen, was wir eigentlich wollen an Selbsttechnik, an Überwachung, an Sicherheit, an Gewinn, Zugewinn an Sicherheit, der darin ja auch besteht, und was wir entschieden nicht wollen, wovon wir uns aber eben auf welche Weise auch jeder und jede für sich selbst versuchen wollen und müssen zu emanzipieren.
Der Kulturwissenschaftler Stefan Willer im Gespräch mit Vera Linz über Empörung, Überwachung und vor allem unsere eigene Beteiligung in einer Welt, in der Überwachung immer normaler wird. Alle unsere Beiträge zu diesem großen Thema finden Sie auch auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und dort finden Sie natürlich auch Musik, und zwar jetzt von einem Surfer, Farmer und Songwriter. So lautet die knappe und trotzdem aber auch beeindruckende Beschreibung des Australiers Tremolo Bones. Und die passt auch. Musikalisch trifft bei ihm nämlich Surfrock auf Country. Wir hören Honey Tongue vom selbstbetitelten Album Tremolo Bones.
There's a ball of pain, how fascinating it'll all seem. How charming will you be in the clear light of day? Sweet words from your honey tongue, dripping chocolate in my ears, laying out my fears and so on. Sweet words from your honey tongue. To take an interest in me. Judas kiss with hazel eyes. Walking enchanted ground, how illuminated it'll all be. Velvet touched, jasmine scented, sugar coated lies. Sweet words from your honey tongue, dripping chocolate in my. All my fears and so on. Sweet words from a honey tongue. Oh, 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 thank you.
sent away a devil near me. Necromancer, how devastating it'll all be. Opera lover, skillful liver, penny for your pride. Sweet words from your honey tongue, dripping chocolate in my ears, delaying all my fears and so on. Sweet words from your honey tongue.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die sind heute zusammengestellt worden von Markus Richter, der ist jetzt auch bei uns im Studio. Hallo Markus.
Hallo.
Hallo.
Wir bleiben auch noch beim Thema Überwachung. Die Snowden-Enthüllung und der NSA-Skandal, die stürzen uns ja immer wieder in einen seltsamen Zwiespalt, kann man eigentlich sagen. Denn einerseits wissen wir, dass wir überwacht werden, andererseits wissen wir es aber auch nicht so wirklich genau, weil die Aufarbeitung, die findet ja zum Großteil hinter verschlossenen Türen statt.
Und von theoretisch kann man da schnell zu konkret kommen. Was ist da ein gutes Beispiel? Der NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag. Der soll aufklären, wie uns die Geheimdienste ausspionieren, aber arbeitet selber teilweise nicht öffentlich. Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hat jetzt 1300 Seiten Sitzungsprotokolle veröffentlicht, darunter auch eben einige nicht öffentliche. Und es gab dann, Markus, als Reaktionen Stimmen, die meinten, dass diese Veröffentlichung doch tatsächlich schädlich sei. Warum?
Ja. Naja, also Volker Tripp vom Lobbyverein Digitale Gesellschaft befürchtet zum Beispiel in einem Interview mit Detektor FM, dass der Leak von der Bundesregierung zum Anlass genommen werden könnte, den Ausschuss in Zukunft noch weniger zu informieren, als sie das eh schon tut. Und tatsächlich, Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte dann noch passend der Zeitung Die Welt, ein Parlament und speziell ein Untersuchungsausschuss wird doch seinen Aufgaben nicht gerecht, wenn als geheim eingestufte Dokumente in Zeitungen oder im Internet auftauchen. Das kann man schon als Drohung verstehen. Diese geheimen Dokumente bringen dann aber auch gar keinen großen Erkenntnisgewinn. Zum großen Teil sind das nämlich öffentlich verfügbare Informationen. Die wenigen Details der nicht öffentlichen Sitzungen sind dann auch nicht so wirklich interessant. Und deswegen kommentiert Kollege Falk Steiner im Deutschlandfunk, dass der Leak mehr schadet, als er nutzt.
Erstens den Abgeordneten, die nun die Seriosität der Arbeit des Parlaments infrage gestellt sehen und damit zugleich kostenlose PR für WikiLeaks machen. Zweitens der Enthüllungsplattform, die sich damit eher lächerlich macht, dass sie als große Heldentat feiert, zu veröffentlichen, was zuvor auch schon keinen Geheimstempel trug.
Wir haben hier also alle Nachteile eines Leaks, also aufgescheuchte Politik, Skandalisierung, aber keinen der Vorteile, keine wirkliche Aufklärung, weil eh schon alles weitgehend bekannt war. Die Gefahr besteht also, dass hier der NSA-Untersuchungsausschuss, der ohnehin kein so scharfes Werkzeug ist, wie wir das gerne hätten, dass der noch mehr geschwächt wird und das für einen PR-Stunt von WikiLeaks. Hier wurde also geleakt um des Leakens willen, aber halt nicht für den guten Zweck, könnte man sagen.
In der nächsten Meldung geht es darum, dass Mobilfunkkonzerne mobiles Internet so verändern wollen, dass Werbung automatisch geblockt wird. Das klingt ja erstmal eigentlich ja, gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Aber auch hier gibt es natürlich wie bei allem Schattenseiten, denn dadurch wird die Netzneutralität, also die Gleichbehandlung von Daten im Internet, gefährdet. Was genau steckt dahinter?
Also die Mobilfunkanbieter haben angekündigt, das wurde jetzt bekannt, dass sie mobile Internetseiten so verändern wollen, dass klassische Webanzeigen ausgeblendet werden. Anzeigen in sozialen Medien, also wie Facebook oder Twitter, werden dann nicht betroffen. Und es wird erstmal so als Dienst am Kunden dargestellt, werbefrei. Das eigentliche Ziel ist aber laut Nachrichtendienst Heise, die Mobilfunkbetreiber wollen an den Werbeeinnahmen beteiligt werden. Die Pläne richten sich also direkt gegen die Werbetreibenden und da ganz natürlich vorne dabei Google. Das Gefährliche daran, damit greifen die Mobilfunkanbieter und diskriminieren bestimmte Inhalte, verletzen also, genau wie gesagt, schon die sogenannte Netzneutralität. Und wenn sie damit durchkommen, könnte das ein gefährlicher erster Schritt in eine neue Richtung sein. Wann immer die Mobilfunkanbieter in Zukunft nochmal mehr Gewinn wittern, könnten sie dann weitere Teile des Netzes aussperren. Zum Beispiel für datenintensive Dienste wie Videostreaming wurde das ja auch schon häufiger überlegt.
Was uns direkt zum dritten Thema bringt, Entschuldigung, das Staffelfinale von Germany's Next Topmodel. Ich hatte ja am Anfang der Sendung verkündet, dass wir uns auch den seichten Themen in dieser Sendung noch widmen werden, wurde diese Woche live übertragen, musste aber wegen einer Bombendrohung vorzeitig beendet werden. Informationen gab es nur über das Netz. Besonders stach ein Live-Videoreporter von Bild heraus, der den Dienst Periscope genutzt hat. Passiert ist zum Glück nichts, aber danach entspann sich die Diskussion. Ist das Periscope die Zukunft des Journalismus?
Man kann, wie bei vielen Diskussionen im Internet, sagen, ganz klar, vielleicht. Tobias Billen bei Basic Thinking hat das sehr gut herausgearbeitet. Dieser Live-Video-Stream war eine der wenigen Quellen, über die man überhaupt wirklich aktuelle Informationen bekam. Andererseits hatte er, man muss sagen, nur 3000 Zuschauer. Und das ist halt einfach nichts im Vergleich zu Topmodel-Einschaltquoten. Am Anfang der Sendung lag die bei ungefähr 2,2 Millionen. Und interessant sind dann noch zwei andere Beobachtungen von Gillen. In Twitter war es unter den passenden Hashtags total schwierig, Informationen zu finden, weil da vor allen Dingen alberne Scherze kamen für Germany's Next Topmodel oder Betroffenheit. Und auch interessant, Facebook ist, wenn man nicht explizit sucht, anscheinend viel zu langsam. Der Algorithmus, der da die Timelines verändert, lässt gar keinen Platz für sekundenaktuelle Meldungen, die einfach ganz schnell ganz weit vorne stehen müssen. Wer es eilig hat, ist dann doch bei Twitter besser aufgeschoben. Aber so ein wirklich gutes Tool gibt es anscheinend immer noch nicht.
Das könnten wir erfinden.
Vielleicht.
Nach der Sendung, direkt.
Gut, machen wir sofort. Aber man muss auch sagen, das könnte sich natürlich auch alles wieder sofort ändern, weil Facebook experimentiert ja gerade mit einem neuen Format, den sogenannten Instant Articles. Und genau darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal nochmal vielen Dank, Markus, für die Medienmeinung. Die gibt es natürlich wie immer auch als Links zusammengefasst auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Musik aus Schweden hören wir hier. Great Hair aus Göteborg sind das. Das schwedische Indie-Rock-Quartett hat Anfang Mai eine Download-Single veröffentlicht. Call Me Stupid heißt der Song und der wurde auf der Musikplattform Soundcloud schon ja, immerhin über 10.000 Mal angehört. Das ist schon ganz ordentlich, zumal die Band gerade mal 150 Fans bei Facebook hat.
Besprechung.
Und hier geht es weiter mit sozialen Netzwerken. Die waren für Medienmacher lange Plattformen, auf denen sie ihre Inhalte beworben haben. Für Nachrichten, Reportagen und Interviews haben sie dort Anreißer, also Teaser, platziert. Und wenn der Nutzer dann die ganze Geschichte lesen wollte, musste er auf die Seite des Medienhauses wechseln. Das erzähle ich so theoretisch, aber das kennen Sie natürlich alle aus diesem Internet.
Ja, und das ändert sich jetzt aber, denn diese Woche hat Facebook begonnen, mit Medienhäusern zu kooperieren. Und genau darüber wollen wir jetzt mit unserem Kollege Daniel Buß sprechen. Hallo Daniel.
Hallo.
Was passiert denn da gerade bei Facebook eigentlich? Was sind diese Instant Articles?
Also es geht darum, dass Medienhäuser tatsächlich komplette Geschichten auf Facebook stellen können, inklusive Fotos, Videos, Audios, Animationen. Facebook sagt, es geht für ihn vor allen Dingen darum, Ladezeiten den Nutzern zu ersparen, dass man also nicht erst per Tipp oder Klick auf die Seite des Verlags wechseln muss, wo dann ein völlig neuer Ladevorgang beginnt. Facebook sagt, sie könnten 8 bis 10 Mal schneller sein. Also Bequemlichkeit soll da natürlich bedient werden. Und Facebook lockt auf der anderen Seite die Verlage, nämlich sollen erstmals Medienmacher auch einen Anteil der Werbeeinnahmen abbekommen. Das ist ja ein Modell, das seit Jahren schon bei YouTube etabliert ist. Wer dort Material hochlädt, bekommt ja tatsächlich einen Teil der Werbeeinnahmen ab, die Facebook, die YouTube generiert. Das soll es jetzt auch bei Facebook geben. Und es gibt erstmal 9 sogenannte Alpha-Partner. Im Ausland sind es so Guardian und New York Times, aber auch die BBC. Englischsprachige Artikel finden sich auch schon auf dieser neuen Plattform. Es ist ja integriert in den üblichen Newsstream bei Facebook. In Deutschland sind Bild und Spiegel Online dabei.
Facebook bekommt die Inhalte, Medien die Werbeeinnahmen. Das klingt nach einer klassischen Win-Win-Situation. Du hast es selber gesagt, das kennen wir schon von YouTube. Aber auf Facebook regelt doch ein Algorithmus, welche Geschichten Nutzer tatsächlich von den Seiten sehen, die sie abonniert haben. Also das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass hier Journalisten die Hoheit über ihre Inhalte auch schön aus der Hand geben.
Ja, also da tobt natürlich auch seit Tagen schon eine Debatte. Das kann man ja wunderbar in sozialen Netzwerken verfolgen. Dort twittern und Facebooken auch die Social-Media-Strategen der Redaktion, die Chefredakteure. Die einen erklären sich, warum sie da mitmachen, die anderen sagen, warum sie eher zurückhaltend sind. Und also tatsächlich ist es ja so, dass man auf der eigenen Webseite, ich sag mal händisch gewichtet, ja, also tatsächlich ein journalistisches Angebot präsentiert und der Newsstream auf Facebook wiederum, da entscheidet ein Algorithmus, der tatsächlich auch so eine Art Blackbox ist. Man weiß nicht genau, wie der funktioniert. Das heißt dann immer, dass Nutzer nur 60% der Inhalte sehen, die sie auf Facebook abonniert haben. Also wenn ich Spiegel Online abonniert habe, sehe ich praktisch, wenn ich auf Facebook gehe, nur 60% der Inhalte, die Spiegel Online ausspielt. Es sei denn, Facebook bzw. Spiegel Online zahlt dann dafür, dass 100% erreicht werden. Das ist ja auch ein Hebel von Facebook, nochmal Geld zu verdienen. Naja, und diese Debatte, die zeigt sich dann unter anderem so, dass der Social-Media-Mann von Spiegel Online, Thorsten Beek, twitterte, naja, wir müssen eben Geschichten liefern, die geteilt werden, die dort funktionieren. Und der Deutsche Journalistenverband, der hyperventiliert dann gleich, dass seine schlimme Entwicklung, dass nur noch klickgetrieben ist, da geht es so ein bisschen unter, dass auf den klassischen Webseiten natürlich gemessen wird, was wie abgerufen wird. Und dort ist auch jetzt schon die Währung, im Wesentlichen sind die Klicks, welche Geschichte zieht, da legt man nach. Und was überhaupt nicht abgeht, das lässt man im Zweifel auch wieder sein.
Trotzdem lässt sich vielleicht doch bisher so ein bisschen zusammenfassen, dass das ja durchaus einen sehr großen Machtgewinn für Facebook darstellt. Die FAZ schreibt zum Beispiel auch, Zitat, die Todgeweihten beugen sich vor dem neuen Kaiser. Ist das tatsächlich so drastisch?
Also die FAZ wird da sehr diskutiert, sagen wir mal, was da geschrieben wurde. Aber es wird im Netz auch auf Blogs dann analysiert, unter anderem, dass Facebook sowas wie die Deinstitutionalisierung des Journalismus möchte. Also tatsächlich aufbrechen möchte, das, was der Journalismus derzeit macht, nämlich Pakete bündeln, Gewichtung schaffen, ein eigenes Angebot liefern. Und es sind ja so zwei Sprüche, die wir, wenn wir auf Medienkonferenzen unterwegs sind, immer wieder hören seit Jahren. Nämlich einerseits, wir müssen dorthin gehen, wo die Nutzer sind, also Facebook, und die Homepage ist tot. Und was die Verlage, die sich an Instant Articles, ich sag mal, dann intensiv beteiligen, machen, ist, dass sie genau darauf hinarbeiten, dass man ja gar nicht mehr auf ihre Webseite gehen muss. Und dass man nur noch dort ist, wo die Nutzer sind und damit Facebook natürlich auch Macht gibt. Und ich finde, da helfen die Verlage und Sender sind ja auch beteiligt dabei, Facebook so eine Art Internet im Internet werden zu lassen. Also das, was Facebook ja möchte, dass man gar nicht mehr die Plattform Facebook verlassen muss, egal was man konsumieren möchte. Also Facebook nicht nur eine Teaser-Plattform ist, sondern Facebook ist das Internet. Und naja, die Gefahr ist natürlich, dass Facebook die Nutzer von klassischen Homepages damit noch stärker als bisher schon entwöhnt, jetzt den Verlagen erstmal entgegenkommt. Und wenn es dann soweit ist, dass der Nutzer quasi gar nicht mehr weiß, was eine klassische Webseite ist, dann die Spielregeln verändert und dann auch diktiert.
Die Verlage, die sich jetzt auch teilweise ein bisschen aufbäumen, aber schon auch irgendwie mitmachen, die machen natürlich auch mit, weil sie sich davon das Ende ihrer Existenz versprechen, sondern sie bekommen Nutzer- und Werbeeinnahmen. Das zieht natürlich. Wie läuft das denn genau ab? Also wer bestimmt denn den Werbewert, was wert ist am Ende?
Also der Werbeschlüssel letztlich, wie viel bekommt man eigentlich von dem ab, was Facebook da so generiert an Werbung? Das ist noch nicht bekannt. Es ist ja auch immer noch die Rede von einem Alpha-Stadium. Also das ganze Internet ist Beta. Das, was Facebook macht, ist jetzt Alpha sozusagen. Und es geht vor allen Dingen darum, erstmal mit der Technik zu spielen und die zu erproben. Aber klar ist so als Modell, entweder platziert Facebook weiterhin die Werbung und gibt dann irgendwas ab. Oder, und das finde ich sehr interessant, die Medien dürfen Werbung mitbringen. Das hat es bei Facebook so noch nicht gegeben. Bei Bild zum Beispiel hieß es in der Pressemitteilung, dass der eigene Springer Werbevermarkter, Springer Media Impact, die Werbung mitbringt. Und außerdem zählt ein Abruf eines Artikels bei Instant Articles, der technisch bei Facebook liegt und nicht mehr auf der Webseite eines Verlags, dann bei den Abrufen mit auf den klassischen Webseiten. Das soll dazu führen, dass es eben nicht so ist, dass auf den klassischen Webseiten, also auf spiegel.de, bild.de und so weiter, die Abrufe wegbrechen.
Ist halt aber natürlich die Frage, wie man das überhaupt nachweisen will, ne?
Also Facebook arbeitet die spärlichen Informationen, die man so bisher erst bekommen hat, zusammen mit Comscore. Comscore ist ein großer Erheber letztlich solcher Daten, also ein Tracking-Unternehmen, etabliert weltweit. Und wer allerdings am Anfang nicht dabei ist, sind regionale, also nationale Anbieter, unter anderem in Deutschland. Sehr entscheidend ist ja die IVW, die aus dem Printbereich kam, jetzt im Netz, sogenannte Zählpixel platziert auf den Seiten und dann unabhängig misst, wer eigentlich wo abgerufen wurde. Und ein Sprecher sagt für Deutschland, man sei da jetzt in Gesprächen. Aber man kann schon sagen, Facebook kommt jetzt gerade den Verlagen tatsächlich überall dort entgegen, wo man ihnen entgegenkommen kann, bei aller Kritik und aller Gefahr, die Instant Articles mit sich bringen.
Ganz, ganz kurz zum Schluss, weil man wirklich nochmal in die Zukunft gucken muss. Würdest du sagen, man kann von einer Trendwende sprechen im Verhalten der großen Internetkonzerne gegenüber den Verlagen?
Absolut. Es gibt so eine Art Kampf um neue Inhalte. Das ist zu beobachten. Zwei Phasen. Erst ging es um die Nutzerinhalte, jetzt um die professionellen Inhalte. Irgendwie alle Plattformen suchen die Nähe zu Journalisten. Facebook jetzt mit Instant Articles. Google gerade, während wir reden, in Helsinki gibt es eine europäische Konferenz, Newsgeist heißt die, mit 150 Journalisten aus Europa. Die ist nicht öffentlich, diese Konferenz. Also man sucht überall die Nähe. Und das Problem, finde ich, ist, die Journalisten gehen auf Kuschelkurs mit denen, die sie ja eigentlich inhaltlich kritisch beäugen sollten. Also Stichwort Datenschutz zum Beispiel.
Ich bin immer gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird, weil da letztendlich ist es ja auch ein Innovationsdruck, der ausgeübt wird. Und die Medienhäuser müssen sich jetzt auch anpassen und vielleicht eigene Wege finden, wie man Inhalte so darstellen kann, dass die Leute das auch mehr lesen wollen, besser lesen wollen.
Jetzt ist gut.
Ja.
Also jetzt ist es vielleicht schon bald zu spät.
Jetzt ist es vielleicht zu spät, aber wir werden sehen.
Du darfst unseren Gast verabschieden.
Genau. Wir müssen leider Schluss machen. Wir kommen langsam zum Ende der Sendung. Schön, dass du da warst.
Genau, das war es nämlich schon mit Breitband für heute. Nach uns folgt das Theatermagazin Rang 1 und davor natürlich noch die Nachrichten. Mein Name ist Christine Watti, sein Name ist Christian Grasse.
Genau, das stimmt, Christine.
Und der Name der Musik?
Sehr gut festgestellt. Genau, zum Schluss gibt es natürlich wie immer Musik. Und zwar machen wir damit einen musikalischen Anfang. Wir beobachten den Beginn einer neuen Band. Und zwar hören wir Arps aus Melbourne. Die haben gerade erst ihre Debüt-EP veröffentlicht. Swimmer heißt das Indie-Pop-Mini-Album der Australier und daraus hören wir das Stück Key Largo. Tschüss.